Abschieben nach Afghanistan. Ja oder nein? Seit dem Messerangriff in Mannheim diskutieren PolitikerInnen wieder über diese Frage. Für Kanzler Olaf Scholz ist klar:
Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.
Das hat er heute im Bundestag gesagt. Gerade ist es nämlich nicht möglich, Menschen abzuschieben nach Afghanistan. Seit die Taliban wieder an der Macht sind, gilt das Land als nicht sicher. Jetzt prüft aber das Innenministerium, ob StraftäterInnen nicht doch wieder dorthin abgeschoben werden können. Und wir wollen genauer wissen, wie es überhaupt gerade aussieht in Afghanistan. Und wir haben einen gefragt, der dort oft war und mit vielen Menschen im Kontakt steht.
Alis Botschaften, Alis WhatsApps wurden immer panischer eigentlich. Ja, ich habe die Angst wirklich mit Händen greifen können, die er hatte.
Peter Hornung, unser Korrespondent, sagt, wie es dir geht in Afghanistan. Das kommt drauf an, wer du bist. Und mit ihm spreche ich in dieser Folge über die Frage Abschiebedebatte. Wie sicher ist Afghanistan?
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Wir schauen uns an, was die Nachrichten, die uns jeden Tag erreichen, für Einzelne bedeuten. Wir wollen ihre Perspektiven anhören und dazu bekommt ihr von uns die Hintergründe. Heute mit mir, Ilka Knigge, und mit dem Blick nach Afghanistan. Ihr habt sicher auch noch die Bilder im Kopf. Von diesem Chaos am Flughafen in Kabul. Die NATO beendet ihren Einsatz, die Taliban übernehmen die Macht und viele wollen einfach nur raus aus Afghanistan. Das ist jetzt fast 3 Jahre her und das Land hat sich seitdem verändert. Mein Kollege Peter sagt, Ilka, wärst du Afghanin, dir wäre erstmal alles weggebrochen. Alles wäre anders. Deinen Job könntest du vergessen, deine Freizeit auch, Kino oder sonst was, ist nicht mehr. Dir wäre langweilig. Aber eben nicht nur das. Ich habe Peter gefragt, was ihm die Frauen erzählen, mit denen er Kontakt hat.
Ja, die erzählen, dass es ein sehr trister Alltag ist. Ich habe eine getroffen und bin seit mehr als 2 Jahren auch mit der in Kontakt. Das ist eine junge Frau, Anfang 20, naja, sie ist jetzt 24, ja. Die hat eine Untergrundschule aufgemacht, für Mädchen auch, für Mädchen höherer Klassen, aber auch für Jungs. Die hat dafür Spenden gesammelt, die hat ein Gebäude dafür und die hat die da unterrichtet. Und mit einem unglaublichen Mut auch, mit großem Antrieb, ja, also die war richtig begeistert davon. Mhm. Und die Taliban sind immer wieder vorbeigekommen, also so Untergrund war es nicht, aber haben ihr quasi gedroht. Und das ging jetzt über 2 Jahre gut. Und vor ein paar Tagen hat sie mir eine WhatsApp geschickt und hat gesagt, ich bin raus. Und ich so, was, wie, du bist raus? Und so, ja, ich bin im Iran, ich musste weg. Mhm. Ich wurde bedroht, ich konnte nicht mehr weiterarbeiten und die sind hinter mir her. Die ist jetzt geflohen in den Iran. Und die Schule wird weiter betrieben noch von ihrer Schwester. Die Schwester kann nicht fliehen, weil sie da verheiratet ist.
Lass uns sie noch mal kurz näher kennenlernen. Wie heißt sie denn überhaupt?
Die heißt Sodaba. Sodaba heißt sie und hat schon studiert, spricht leidlich Englisch und hat die Schülerinnen und Schüler da unterrichtet, in der Landessprache, in Dari, in Mathematik, in allen möglichen Erdkunde und sowas. Ich war da auch mal im Unterricht drin gesessen.
Wie sah denn Sodabas Leben aus, bevor die Taliban die Macht übernommen haben in Afghanistan?
Da war sie eben in Ausbildung und hat studiert. Sie kommt aus einer guten Familie, sie kommt aus einer ganz wohlhabenden Familie. Ihr Bruder zum Beispiel, der ist schon in Deutschland, der hat da auch Fuß gefasst. Der ist so ein Social-Media-Star, auch so ein, der macht so Kampfsport und hat irgendwie fast 500.000 Follower bei Insta, also richtig groß. Und eine sehr gebildete Familie, eine sehr weltliche Familie, auch wenig konservativ. Ich war bei denen mal zu Hause und saß dann auf dem Sofa und sie saß mir gegenüber und es war noch kein männlicher Aufpasser dabei. Irgendwann kam da der Vater, hat sich auch noch hingesetzt, aber das war eine Situation, die würdest du bei konservativen, Afghanen nicht erleben. Mhm. Ja, da würdest du nie alleine sein mit einer Frau da. Da wäre immer der Mann daneben. Mhm. Und im Zweifelsfall würde die Frau auch gar nicht reden, sondern der Mann würde reden. Aber nein, das war eine selbstbewusste junge Frau. Das ist eine selbstbewusste junge Frau und die konnte das auch alleine tun.
Was hat Sodaba dir denn erzählt, wie das zu der Entscheidung gekommen ist, dass sie jetzt das Land verlässt?
Das hat sie mir noch nicht erzählt. Also so viel haben wir jetzt nicht geschrieben. Wir haben uns ja auf WhatsApp geschrieben. Und sie sagt nur, sie ist jetzt im Iran, was auf der einen Seite erleichternd ist, dass sie Afghanistan verlassen hat, dass die Bedrohung der Taliban quasi wegfällt. Aber auf der anderen Seite haben es die Afghanen nicht gut im Iran. Die werden da schlecht behandelt. Die werden da, es gibt Berichte über Folterungen, über Misshandlungen. Es gibt Berichte auch über Afghanen, die das nicht überlebt haben da. Die leben in Lagern oder sie müssen sich halt irgendwo verstecken und sie wollen irgendwie weiterkommen. Das hat sie gesagt. Sie will weiter. Sie will weiter nach Westen. Sie will auch den Iran natürlich verlassen.
Ja, die Situation für Frauen im Iran ist ja jetzt auch nicht so angenehm. Du hast eben was angesprochen, worauf ich nochmal zurückkommen will. Und zwar hast du gesagt, dass die Situation zwischen Stadt und Land zum Teil auch sehr anders ist in Afghanistan. Was bedeutet das konkret?
Naja, Kabul ist noch relativ gemäßigt, die Hauptstadt. Man sieht in Kabul noch Frauen ohne Schleier. Es ist, also da ist das ganze Spektrum. Ja? Wenn ich aber irgendwo aufs Land fahre, nach Herat zum Beispiel, im Westen des Landes. Oder ich bin mal nach einer Flut in die Provinz Paktia, das ist so Richtung Osten, Richtung pakistanische Grenze gefahren. Da sieht man nur noch Frauen in der Burka, also wirklich diese blauen Burkas, diese Ganzkörpergewänder, wo man auch so Gitter vor den Augen hat und so. Wenn man überhaupt Frauen auf der Straße sieht, ja, das heißt, die Frauen sind unsichtbar. Man kann vielleicht noch an den Händen erkennen, ob das eine, und am Gang, ob das jetzt eine jüngere Frau ist oder eine ältere Frau. Mhm. Aber ansonsten verschwinden die total. In Kabul ist es noch anders.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die Situation von Frauen gesprochen. Nehmen wir doch mal die Situation eines jungen Mannes im Land an. Was ist für den anders?
Für den ist es ziemlich anders. Der hat vielleicht keinen Job, der hat vielleicht ein rostiges altes Motorrad, mit dem er durch die Gegend schippert. Tagsüber versucht er, sich irgendwie Geld zu verdienen mit Hilfsarbeiten oder vielleicht hat er auch noch einen einigermaßen guten Job, aber viel verdient er da nicht. Abends hängt er mit seinen Kumpels ab, natürlich nur mit Männern, klar. Aber auch da gibt's nicht so super viele Vergnügungen, so viele Freizeitbeschäftigungen, die der machen kann. Das ist ein perspektivloses Leben, muss man sagen.
Du hast auch einen Mann getroffen, von dem du uns noch erzählen willst.
Genau, das ist Ali Jafari. Ali Jafari ist Mitte, Ende 30. Ich habe den getroffen in einem Buchladen in Kabul. Ich habe ein Interview mit dem Buchhändler gemacht und dann hat sich Ali plötzlich eingeschaltet und hat ein sehr, sehr gutes Englisch gesprochen. Und mit dem Buchhändler wollte ich besprechen, welche Bücher er nicht mehr verkaufen darf und welche er nur unter dem Ladentisch verkauft. Mhm. Und da sagt Ali zu mir, Mainz zum Beispiel. Und das war eine ganz unglaubliche Geschichte, die er mir erzählt hat. Ali ist nämlich Übersetzer von Salman Rushdie, also von einem Islamkritiker. Jemand, der von Islamisten bedroht wird, der ja auch schwer verletzt wurde vor nicht allzu langer Zeit. Und der eigentlich international auch für Islamkritik steht. Und da sagte mir Ali, ich habe den übersetzt vom Englischen in Dari, in die Landessprache Afghanistans. Und das war schon vor anderthalb Jahren, dass ich ihn da getroffen habe. Und ich habe seither immer Kontakt gehabt. Einmal schrieb er mir, ich bin jetzt im Iran, weil die hinter mir her waren. Die haben meine Bücher gefunden, die haben die Bücher verbrannt. Die sind hinter meiner Illustratorin her, die sind hinter meinem Verleger her. Und ich musste dieses Land verlassen, ich will in die Vereinigten Staaten. Und dann sagte er, ich bin im Iran. Da habe ich lange nichts mehr gehört. Und neulich, vor 10 Tagen, habe ich gedacht, was macht der eigentlich? Ich schreibe ihm und 2 Minuten später antwortet er mit einer WhatsApp und sagt, ich bin jetzt in den USA und ich habe es tatsächlich geschafft. Und das ist einfach so eine unglaubliche Geschichte. Ich habe echt fast geheult, als er mir das erzählt hat. So eine unglaubliche Geschichte, hat Rushdie übersetzt. Da bist du bei den Taliban unten durch, um es mal vorsichtig zu sagen. Mhm. Und dann flieht er in den Iran, den Staat, der Salman Rushdie verfolgt hat und verfolgt auch. Und der hat es jetzt tatsächlich geschafft und ist raus. Und der musste auch raus. Das war jemand, der natürlich Afghanistan verlassen musste.
Sag mal, kannst du das mal konkreter machen, wenn er sagt, die haben mich verfolgt, die haben die Bücher verbrannt? Was heißt das denn, die haben mich verfolgt? Wie merkt man das?
Also eines Tages kamen Taliban, also so eine Patrouille beim Buchhändler vorbei und die haben gesagt, du hast doch diese Bücher drucken lassen da. Ich habe dieses Buch selbst mal gesehen, ja. Und dann musste der das zugeben und es ging ihm dann nicht gut. Es war nicht ganz konkret, was ihm passiert ist. Jedenfalls stand ich in der Zeit eben auch mit Ali in Kontakt und er sagte, wir haben die Bücher versteckt. Wir haben noch ungefähr 800, 900 von dieser ersten Auflage übrig. Die haben wir versteckt und ich hoffe, dass sie sie nicht finden. Und ein paar Tage später schrieb er mir dann, sie haben sie doch gefunden, dieses Versteck, weil sie, möglicherweise hat es der Buchhändler gesagt, also der Verleger. Und dann haben sie sie genommen und vernichtet. Und also die Einschläge kamen immer näher und Alis Botschaften, Alis WhatsApps wurden immer panischer eigentlich. Ja, ich habe die Angst wirklich mit Händen greifen können, die er hatte. Und dann sagt er, auch meine Illustratorin, hinter der sind sie auch her, die versucht sich auch zu verstecken, die versucht auch das Land zu verlassen. Da weiß ich nicht, was am Ende mit ihr passiert ist. Und er hat es dann geschafft.
Wie es dir geht im Land, das kommt also drauf an, ob du in der Hauptstadt lebst, wo es ein bisschen Freiheit noch gibt, oder auf dem Land, ob du ein Mann bist oder eine Frau, ob du dich kritisch äußerst. Eins ist klar, es kann gefährlich sein. Und deshalb schiebt Deutschland eben nicht nach Afghanistan ab, seit die Taliban wieder an der Macht sind. Horst Seehofer von der CSU hat das entschieden, der war damals Bundesinnenminister. Und dahinter steckt was, das in der Genfer Flüchtlingskonvention geregelt ist. Menschen dürfen nicht in ein Land zurückgeschickt werden, in dem sie dann nicht sicher sind. Damit rechnen müssen, dass sie gefoltert werden oder umgebracht. Jetzt sagen aber eben verschiedene PolitikerInnen, warum sollen wir denn Menschen Schutz geben, hier in Deutschland, die selbst gefährlich sind, also hier Straftaten begehen? Ist es nicht wichtiger, die Menschen in Deutschland zu schützen vor diesen StraftäterInnen? Ich habe bei Katharina Hamberger, meiner Kollegin in unserem Hauptstadtstudio, nachgefragt, was gerade passiert mit AfghanInnen, die in Deutschland eine schwere Straftat begehen.
Na, zunächst einmal werden die ganz regulär verurteilt. Wenn dann die Strafe ein gewisses Maß erreicht hat, dann kann es sein, dass beschieden wird, dass das Ausweisungsinteresse über dem Schutzinteresse quasi steht. Also, dass jemand dann seinen Schutzstatus verliert und dann ausgewiesen werden kann. Das aber erst nach einer gewissen Zeit des Verbüßens der Strafe. Ich meine, das sind 2/3. Bei Mord wären das ungefähr 10 Jahre. Und danach muss dann jemand eigentlich innerhalb eines Monats das Land verlassen. Wenn das nicht passiert, dann kann die Person abgeschoben werden. Jetzt ist aber eben der Spezialfall Afghanistan. Da ist es so, dass, du hast es gesagt, Abschiebungen dorthin im Moment ausgesetzt sind und dass im Einzelfall entschieden wird, ob tatsächlich für die betroffene Person in Afghanistan eine Bedrohung für Leben, Leib oder Freiheit bestehen würde, also zum Beispiel Folter oder Tod ihm oder ihr dort drohen würde. Und in der Regel ist es so, dass ein Abschiebeverbot verhängt wird, also dass die Person erstmal nicht abgeschoben werden kann.
Die Politik will das aber jetzt ändern. Deutschland hält sich aber ja eigentlich an die Genfer Flüchtlingskonvention. Wie ist das vereinbar?
Also ich glaube, da muss man nochmal zurückkommen auf diese Einzelfallentscheidung, denn die ist ganz wichtig, dass trotzdem nach wie vor abgewogen wird, ob eben eine spezielle Bedrohung, eine individuelle Bedrohung für diese Person, die man abschieben möchte, in dem Land vorhanden ist, was eben auch Gefährder und Straftäter, verurteilte Straftäter betreffen kann, wenn aber eben das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder ein Gericht letztendlich zu dem Schluss kommt, für diese Person besteht diese Bedrohung in Afghanistan nicht. Die Person kann abgeschoben werden. Dann haben wir ja im Moment noch weitere Abschiebehindernisse, die ganz praktischer Art sind, nämlich die Frage, wie spricht man mit den Taliban, damit sie ihre Staatsbürger und Staatsbürgerinnen zurücknehmen. Da geht es um Einreiseerlaubnis, da geht es um Passersatzpapiere zum Beispiel und solche Dinge. Und das steht im Moment dem Ganzen noch entgegen. Und ich würde sagen, daran arbeitet man eher im Moment als an der Aushebelung sozusagen dieser anderen völkerrechtlichen Fragen. Es ist an das Auswärtige Amt nochmal herangetragen worden, über die Sicherheitslage in Afghanistan nochmal zu schauen, ob die tatsächlich noch so ist, wie sie ist. Denn das ist eine der Grundlagen für Entscheidungen von Gerichten, neben zum Beispiel familiäres Netz einer Person in Afghanistan. Und da sagt man, da muss das Auswärtige Amt eben nochmal gucken, ob die Sicherheitslage noch so ist, wie man sie bislang bewertet hat. Aber davon ist eigentlich auszugehen.
In der Diskussion ist ja jetzt diese Abschiebungen über andere Länder zu regeln, zum Beispiel über Pakistan. Wie soll das denn ablaufen?
Ja, auch das wird tatsächlich geprüft. ist die Frage, wie realistisch das tatsächlich ist. Mhm. Denn zum einen muss man die Frage stellen, will ein Land wie Pakistan Leute, die uns zu gefährlich sind, im Land haben? Und dann kommt dazu, dass Pakistan ja im vergangenen Jahr beschlossen hat, eine große Anzahl von afghanischen Flüchtlingen abzuschieben. Und zwar ganz egal, ob denen in Afghanistan in irgendeiner Form vor Tod oder Folter droht. Und ja, entsprechend ist da auch die Menschenrechtsfrage natürlich wieder mit verknüpft und ob man garantieren kann, dass da jemandem nichts passiert.
Das sagt also Katharina, meine Kollegin in Berlin. Sie glaubt nicht so richtig dran, dass Deutschland bald mit Pakistan zusammenarbeitet, um StraftäterInnen aus Afghanistan wieder dorthin abzuschieben. Mein Kollege Peter, unser Korrespondent für die Region, der hatte aber einen bisschen anderen Blick drauf.
Das ist ein bisschen zynisch, aber man muss sagen, die Pakistaner haben Erfahrung mit der Abschiebung von Afghanen aus Pakistan. Nämlich, die haben im letzten Dreivierteljahr Hunderttausende Afghanen abgeschoben aus Pakistan nach Afghanistan. Menschen, die ihrer Meinung nach keinen Aufenthaltsstatus hatten. Mhm. Die haben die zurückgeschickt. Viele sind freiwillig gegangen, also freiwillig unter großem Druck. Also so groß war es nicht mit der Freiwilligkeit. Aber es sind auch zahlreiche wirklich unter Gewaltanwendung abgeschoben worden. Das ist alles nicht schön. Aber es waren Afghanen, die zur Grenze zurückgeschickt wurden, die über die Grenze gegangen sind und auf der anderen Seite von den Taliban mit offenen Armen begrüßt wurden und gesagt haben, seid willkommen hier und helft uns beim Wiederaufbau dieses Landes.
Wie sicher ist Afghanistan also? Wir können sagen, für manche Menschen unsicherer als für andere.
Man muss schauen, gehört jemand zu einer Risikogruppe? Es gibt verschiedene Risikogruppen. Es gibt die Schiiten, Hazara, das ist eine religiöse Minderheit in Afghanistan. Es gibt die Angehörigen der früheren Streitkräfte oder der Geheimdienste, Journalistinnen zum Beispiel, Frauenrechtlerinnen, Bürgerrechtsaktivisten oder überhaupt Frauen allgemein. Also jede Frau, die Afghanistan verlässt, hat meines Erachtens einen Asylgrund im Ausland. Die darf man auf keinen Fall wieder zurückschicken. Bei den Frauen werden sehr viele Menschenrechte vorenthalten. Aber wer nicht zu diesen Gruppen gehört, der hat meines Erachtens nicht viel zu befürchten in Afghanistan.
Ich habe das ja am Anfang schon gesagt. Das Bundesinnenministerium, das prüft, wie genau Menschen aus Afghanistan, die hier wegen einer Straftat verurteilt worden sind, abgeschoben werden können. Also sicher auch, ob dabei Pakistan eine Rolle spielen wird. Was dabei rumgekommen ist, das soll dann am 19. Juni verkündet werden. Bei der nächsten Innenministerkonferenz. Das war Unboxing News. Das Team der Folge, Katja Vossenberg, Julian Hilgert und Ingo Rockenberg. Ich bin Ilka Knigge und wir hören uns morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt.